Ja, das Predigen für mich ist was ganz Besonderes. Ich bin, seitdem ich klein bin, bin ich ein Kind Gottes, würde ich sagen. Also mit 5, 6 Jahren habe ich mein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Und ich komme aus einer russlanddeutschen Gemeinde, wo die Furcht Gottes stark im Fokus steht, wo das Wort Gottes sehr wichtig ist, zu wissen, was man glaubt und wieso man es glaubt und dass es gegründet ist im Wort Gottes. Und ich erinnere mich noch als kleiner Junge mit 5, 6 Jahren, da saß ich und habe einfach zugehört und die das Wort Gottes ausgeteilt haben, das hat mich immer sehr bewegt. Es war für mich irgendwie besonders, das zu sehen und dieses anzuhaben. Gleichzeitig ist es für mich auch eine Riesenüberwindung, das zu tun. Ich bin niemand, der so gerne vor Menschen steht. Das ist eigentlich gar nicht meins. Ich bin niemand, der gerne vor Menschen redet. Ich muss regelmäßig meine Ängste überwinden, Menschenfurcht überwinden. Eine Predigt zu schreiben oder zu halten, ist für mich so ein bisschen wie schwanger sein. Man trägt etwas in sich, man liest das Wort, man fragt, Herr, was soll ich sagen? Was willst du sagen? Und dann weiß man gar nicht, wie es wird. Ich habe hier eine ganze Fassung, was ich aufgeschrieben habe. Das steht da jetzt. Ich halte mich gerade nicht dran. Aber für mich ist es ein Vorrecht und eine Last zugleich. Und am Ende kommt dann das Kind und man weiß nicht, wie das Kind aussieht. Man weiß nicht genau, wie es wird. Und das Gebet ist nur, Herr, gebrauche das irgendwie, was ich zu sagen habe. Ja. Genau, und das ist mein Gebet für heute, dass Gott Vater diese Worte nimmt, die er mir auch ins Herz gegeben hat, und dass er sie berührt und dass sie ausgehen und Veränderungen bringen. Ja. Auch ein ganz besonderes Vorrecht, hier zu predigen, ist es für mich auch, weil ich habe schon viele Gemeinden gesehen in meinem Leben, viele unterschiedliche, auch Denominationen. Wie gesagt, ich komme aus der russlanddeutschen Gemeinde. Ich war 4 Jahre Jugendreferent bei den Baptisten in Leipzig, also Jugendpastor und auch Gemeindereferent, wo ich verschiedene Aufgaben hatte. Ich habe ein Jahr in Amerika studiert, ich habe Theologie studiert, 5 Jahre lang, und habe viel sehen können, was schön ist, so wirklich zu sehen, wie ist der Leib Jesu zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Gemeinden und Frömmigkeiten auch. Aber ich habe gerade in den letzten Jahren irgendwie wahrgenommen, dass viel vom Wort Gottes verwässert ist, dass oftmals nur ein Teil der Botschaft gepredigt wird. Gerade ist so dieses Hypergrace, die Gnade über alles, Gnade, Gnade, nur Gnade, stark im Umlauf, aber auch unterschiedliche Strömungen, viel mit Menschenfurcht, dass quasi so gepredigt wird, dass es den Menschen gefällt, dass es den Ohren kitzelt. Das habe ich erlebt und ich schätze es sehr, hier unter dem Wort Gottes zu sein und also wirklich Schwarzbrot zu bekommen, von der Liebe Gottes zu hören, die absolut, Gott ist Liebe, Gott ist Licht, aber er ist auch, oder auch von der Strenge Gottes zu hören, der ist auch eine Strenge in ihm und das findet man selten. Diese Kombination, diese Fülle des Ratschlusses Gottes findet man selten in einer Gemeinde und deswegen schätze ich das persönlich so sehr, hier zu sein und auch in dem Lobpreis zu sein, so auf den Heiligen Geist fokussiert zu sein, aber gleichzeitig nicht nur den Heiligen Geist und dann die Schrift verlieren, das Fundament verlieren und irgendwo in irgendwelchen Sphären verschwinden, sondern gegründet im Wort zu sein. Und das schätze ich sehr. Und dann in diesem Setting predigen zu dürfen, ist also noch mehr Vorrecht, aber auch noch mehr Herausforderung, weil ich so ein bisschen mitbekommen habe, in welchem Erbe ihr hier steht. Genau. So, mein Laptop geht immer wieder aus. Vielleicht löse ich mich gleich am besten komplett davon. Ich bin in der russlanddeutschen Gemeinde groß geworden, habe Theologie studiert, habe Gott im Theologiestudium gesucht, ein bisschen gefunden. Durfte in Amerika, als ich studiert habe, eine Pfingstgemeinde besuchen. Da war richtig Feuer da war so ein Wind, da gehst du rein, da wirst du gezogen zum Herrn hin und du siehst, wie die ganze Gemeinde brennt. Das war wunderbar. Und während meiner Jugendpastorenzeit habe ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben dürfen, Gott übernatürlich erleben dürfen. Das war sehr besonders für mich. Oh, endlich erlebe ich das, was ich in der Schrift lese und wovon wir, ja, was ein Teil des Leibes immer hochhält, was Gott damals getan hat. Aber wo ein Teil des Leibes verloren hat, was er heute tut und auch, dass er der gleiche Gott ist, gestern, heute und für immer. Also habe vieles davon erlebt und dachte, wow, jetzt endlich mal Zeichen und Wunder auch, Heilungen, Dämonenaustreibung haben wir erlebt. Nach meiner Jugendreferentenzeit sind wir so mehr in die Hausgemeinden gegangen. Ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt die Taufe des Heiligen Geistes erlebt, aber die Leitung steht da nicht hinter. Das heißt, ich gehe lieber aus der Gemeinde, anstatt eine Spaltung zu verursachen. Also sind wir raus und sind so haben in verschiedenen Hausgemeindesettings unseren Glauben gelebt und Gott neu gesucht. Und es war alles so, es war so, vieles davon war wie die Apostelgeschichte. So diese Taten und Wunder Gottes, was wir erlebt haben. Aber gleichzeitig waren da auch unterschiedliche Schwierigkeiten, wo wir abgeschlagen waren, wo wir frustriert waren. Ich insbesondere frustriert war, enttäuscht war. Und wo eigentlich die wundervollen Dinge, die wir mit Gott erlebt haben, so ein bisschen zugesetzt wurden mit Enttäuschung, Frustration, nicht verstehen, wo auch eine gewisse Verwirrung reingekommen ist über das, was Gott mit uns will oder ob er überhaupt irgendwas mit uns vorhat, so dass wir hier wirklich viel Wiederherstellung erlebt haben. Und ich persönlich hatte ein Gebet mit Simone und Andreas und da ist irgendwie, ich habe gemerkt, boah, da in meinem Herzen lag so ein Stein, der so reingekommen ist. Und ich dachte, Gott hat schon vieles davon weggenommen, aber in diesen Gebeten und der gemeinsamen Zeit hat Gott wirklich nochmal Reinigung gebracht, wo wirklich ein neuer Fluss des Geistes und der Nähe und der Sicht auf den Vater da war und auf den Herrn. Ja. Genau, das vielleicht so als kleine Einleitung zu dem, wer wir sind. Da ist noch mehr zu wissen und zu fragen, wenn ihr interessiert seid. Ich bin ja hier mit meiner wunderbaren Frau Ruth und meinen Kindern, die habt ihr bestimmt schon alle gesehen, Jeremia und Ariel. Und auch mit meinen Schwiegereltern und meinen Schwägerinnen gerade. Schön, dass ihr da seid. Genau, und wir sind alle in dem Genuss, hier mit euch unterwegs zu sein. Eine Herausforderung, die ich noch habe, wenn ich predige, ist, dass Petrus schreibt, wenn ihr redet, dann redet es als Wort Gottes. Wenn ihr dient, dann in der Kraft Gottes. Und das ist für mich immer so, oh, ich soll jetzt hier, Gott erwartet von mir, dass ich jetzt sein Wort in seiner Autorität spreche. Das ist ganz schön, ein ganz schöner Hammer. Also das ist dann für mich immer so, Herr, ich schaffe das gar nicht. Das Gute ist, das treibt mich umso mehr so in seine Nähe. Und ich sage mal wieder, Herr, ich brauche dich, Vater, ich brauche dich. Und deswegen, was mich auch sehr motiviert hat gerade, war wirklich vieles in der Anbetung im Lobpreis zu sehen, wie der Vater schon gewisse Dinge sagt, wie das, was er in mein Herz gelegt hat, hier schon angeklungen ist. Und dass ich merke, ich bin in dem Fluss des Geistes gewesen, auch schon die ganze Woche, wenn ich in der Vorbereitung war, dass der Herr da war. Gestern abends ging es mir nämlich so, ich meinte zu meiner Frau Ruth, ich habe gerade den Eindruck, das ist alles hohle Worte, was ich aufgeschrieben habe. Ich kann das alles durchstreichen. Gott sei Dank war ich so ein bisschen im Fasten seit gestern Nachmittag. Ich wollte eigentlich auch schon den Kuchen weglassen, das habe ich nicht geschafft, weil meine Schwiegermama wieder gebacken hat und meine Frau auch. Ich meine, Ruth, ich glaube, ich werde dort nicht fasten, erst nach dem Kuchen sozusagen. Aber ich habe gemerkt, so dieses, okay, ich hatte Hunger am Abend, ich habe doch trotzdem nicht gegessen. Und da wusste ich auch gleich, okay, das sind jetzt diese Angriffe. Und vor allen Dingen habe ich so nichts zu geben, wenn der Vater nicht irgendwie das gebraucht, was in meinem Herzen ist. So das, was ich heute vor allen Dingen also teilen will, ist das, was Gott in mein Herz gelegt hat, aus meiner Perspektive, was er mit mir macht und wie er mich und uns lehrt. Deswegen möchte ich einfach zum Anfang nochmal beten, dass einfach der Heilige Geist in meinem und in euren Herzen wirkt. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast, hier reden zu dürfen, dieses Vorrecht. Danke, Herr, dass du uns hierher gebracht hast als Familie und Familien, dass wir dich hier erleben dürfen, dass wir hier deinen Geist erleben dürfen, dein Wort erleben dürfen, dass du dich in deiner Ganzheit, in deiner Fülle auch, Herr, und dass wir immer mehr und mehr zu dir hinwachsen, Vater. Heiliger Geist, ich bete, dass du wirklich meine Worte anhaust, dass du das gebrauchst, was ich sagen will, und dass ich dir auch die Freiheit geben kann, alles zu sagen, was du sagen willst, dass ich nicht zurückhalte, wegen Menschenfurcht, aus Angst, dass wie irgendjemand hier über irgendwas denken könnte, sondern dass ich einfach frei teilen kann, was auf meinem Herzen liegt. Darum bitte ich dich, Vater. Und ich bete auch, dass du gleichzeitig die Herzen öffnest und jedem das Wort gibst, was er heute braucht. Amen. Ja, ein etwas, was Gott gerade in meinem Herzen bewegt, ist, ihn neu als Vater zu sehen. Ich würde sagen, in den letzten Jahren habe ich, also ich würde sagen, so ab 2014 habe ich so den Heiligen Geist neu entdeckt. Davor war es so eine Lehre über den Heiligen Geist, der ist irgendwie da, aber ich hatte nie den Eindruck. Aber abgesehen von seinem inneren Wirken in meinem Herzen wusste ich nie genau, was macht er genau. Es war mehr so trockene Theologie, der Heilige Geist. Und auch während meines Theologiestudiums, die Lehre über den Heiligen Geist, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. So, obwohl das, was ich gelernt habe, ich habe sehr viele gute Dinge gelernt. Ich will das nicht kleinreden oder mindern. Es war eine wichtige Schule Gottes. Aber danach habe ich mich mehr dem Herrn wieder mehr in Jesus zugewandt. Ich hatte auch schon Offenbarung über den Vater mehr und mehr bekommen. Aber es war mir doch irgendwie angenehmer, Jesus zu sehen. So, als würde man sich mit einem Bruder besser verstehen als mit seinem Vater. Und ich hatte einen sehr liebevollen Vater und trotzdem hatte ich auch einige Verletzungen durch meinen Vater. Und Gott hat mir offenbart, gerade als ich in Amerika war, dein emotionaler Zugang zu mir, so wie du mich siehst, hat sehr viel mit deinem leiblichen Vater zu tun und auch mit deiner leiblichen Mutter. Und wir haben angefangen, diese Themen aufzuarbeiten. Wo hat mich mein Papa verletzt? Wo hat mich meine Mama verletzt? Dort habe ich angefangen, zum ersten Mal zu spüren, wow, Gott liebt mich wirklich. Es war nicht nur eine Kopfsache, sondern ich habe angefangen, seine Gegenwart wahrzunehmen, so spürbar sein, wenn er nah kommt, wenn er in den Raum tritt oder in der Anbetung oder im Gebet oder in der Schrift oder in der Gemeinde, wirklich zu merken, wow, Gott ist hier. Das war für mich früher völlig fremd. Und zwei wichtige Dinge waren die Beziehung zu meiner leiblichen Mutter und leiblichen Vater. Und ich hatte da einiges zu vergeben, einiges aufzuarbeiten. Und das hat viel freigesetzt, das war super. Es gab eine Zeit, gerade am Ende meines Studiums, da war wirklich so der Himmel offen. Früher hatte ich dieses Gefühl, wenn ich in die Zukunft gedacht habe, ich hatte so eine Beklemmung. Ich hatte eine gewisse Sorge und Angst. Da war nicht diese Vorfreude, hey, das Leben ist toll, ich bin gespannt, was so in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren kommen wird, sondern da war mehr so aus meinem Herzen heraus, wenn ich jetzt zurückblicke, mehr so, oh, für mich gibt es nicht viel Leben. Oder mehr so dieses Gefühl von einem grauen Himmel, von einem behangenen Himmel mit Wolken und dass da nicht viel Freude auf mich wartete, sondern mehr eher Leid und Schweres. Und als ich angefangen habe, gerade die Beziehung zu meinen Eltern aufzuräumen, das war zwischen, ich sag mal, die 20er waren das so, zwischen 20 und 30 Jahren, grob gesprochen, da ist vieles passiert. Ich habe plötzlich, wow, der Vater ist da, der Vater umgibt mich, ich sehe einfach auf die Schöpfung, ich gucke in den Himmel und es ist so, als wäre er überall. Und wie gesagt, später habe ich viele verschiedene gute Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht und trotzdem haben Enttäuschung, Frustration, Verletzung das überdeckt. Aber schleichend nicht so klar, so dass eher so schleichend so eine Wolke kommt und dass das nicht mehr so sichtbar ist, dass das nicht mehr so klar ist. Und jetzt gerade ist es wie so eine Zeit, wo der Vater sagt, hey, schau mich an. Sieh meine Güte, sieh meine Liebe. Und ich möchte euch ja heute reingucken. Dieses Thema, Gott ist unser liebender Vater, Gott ist ein guter Vater, ist ein riesengroßes Thema. Und ich merke, ich habe Johannes fast komplett durchgelesen, habe geguckt in den Briefen, wo spiegelt sich denn der Vater wieder, wie Petrus darüber schreibt, wie Paulus darüber schreibt. Und es ist unwahrscheinlich zu sehen, auch die Menschen in der Schrift hatten unterschiedliche Offenbarungen vom Vater. Mir ist aufgefallen bislang, dass natürlich niemand offenbart den Vater so wie der Sohn. Niemand offenbart, ja, zeigt so, das ist der Vater wie Jesus selbst. Niemand redet so sehr über den Vater wie Jesus selbst, wo er sagt, das, was ich sage, das sage ich, weil es der Vater sagt. Das, was ich tue, das tue ich, weil es der Vater sagt. Ich bin begeistert und erstaunt darüber, wie Jesus einfach im Sturm schläft, weil er weiß, es liegt alles in der Hand seines Vaters. Die Jünger haben Angst, unterzugehen. Er schläft, weil er kennt seinen Vater. Er weiß ganz genau, wer sein Vater ist. Und das begeistert mich, weil Weil Jesus ja unser Vorbild ist. Er ist eigentlich der sagt, hey, so funktioniert Leben auf der Erde. Er hat nicht in seiner Göttlichkeit den Menschen offenbart, wer der Vater ist. Er hat gerade in seiner Menschlichkeit und durch die Kraft des Heiligen Geistes hat er gezeigt, hey, so funktioniert Leben mit dem Heiligen Geist. Und das, was ich tue, tue ich nicht aus mich, sondern aus mir, nicht aus meiner Göttlichkeit, weil er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und er handelte und redete und wandelte nicht aus seiner Göttlichkeit, sondern aus dieser Abhängigkeit zum Vater und zum Heiligen Geist. Das heißt, er ist für uns das Vorbild, wie für uns Leben funktionieren kann. Und ich denke, die meisten von uns wissen, wir leben in einer Zeit des Sturmes. Oder wir sind hineingegangen, ich würde sagen, spätestens seit 2020, in eine Zeit, wo verschiedene Wehen über die Erde kommen. Mit Corona, mit jetzt dem Ukraine-Konflikt, der so ein bisschen schwelt und man sich fragt, wird daraus mehr oder nicht. Und man den Eindruck hat, wir sind mitten in Matthäus 24, wo Jesus über die Zeichen des Endes redet und wissen nicht ganz genau, wie lange sich diese Zeiten ziehen werden. Aber ich habe den Eindruck, dass der Vater uns einlädt und sagt, hey, ein Sturm zieht auf, aber Jesus ist das Vorbild, dass wir praktisch schlafen können, in Gott ruhen können, während die Welt einen Sturm durchlebt. Wir müssen nicht von Sorgen zerrüttet werden, was wird morgen sein, werde ich meinen Job noch behalten oder nicht, sondern wir können wie Jesus in diesen Frieden reinkommen. Wir haben jetzt die letzte Woche über Glaube und Kleinglaube gehört, über Zweifel, wie Petrus auf das Wasser geht und wie er erstmal auf Jesus schaut und danach auf die Wellen. Und in der Gefahr stehen wir eigentlich unser ganzes Leben. Und ich kenne diese Zeit in meinem Leben, da habe ich auf den Vater geschaut, da habe ich auf Jesus geschaut, da war ich fest. Und dann gab es diese Zeiten, ich würde sagen, die letzten 2-3 Jahre bei mir vielleicht sogar, ich bin richtig durchgeschüttelt worden in vielerlei Hinsicht, in meinem Glauben, in meinem Sein. Und es begeistert mich, wie Jesus einfach schlafen kann, während dieses Schiff in der anderen Geschichte am Schaukeln ist. Und die Jünger richtig Angst haben, dass sie sterben werden. Aber Jesus hat nicht mal einen Gedanken daran, dass er sterben könnte, weil er weiß, er hat einen Auftrag, den hat er zu erfüllen. Da weiß, der Vater wacht über ihn. Das finde ich, ich finde das unglaublich. Oder wie Jesus, als er Lazarus aufwecken will, einfach betet und sagt, Vater, ich weiß, dass du mich hörst. Diese hundertprozentige Gewissheit, ich brauche nicht stundenlang ins Gebet zu gehen, sondern ich gehe zum Vater, dieses Vertrauen zum Vater, diese Einheit zu ihm. Und das begeistert mich so sehr, weil ich auch merke, so Dinge in meinem Leben, wo ich unsicher bin oder unsicher war, das hat was damit zu tun, wo auch in meiner natürlichen Vaterbeziehung Brüche drin waren, wo er für mich nicht da war, wo er mir den Rücken nicht stark gemacht hat. Und ich merke, okay, ich habe aber die Riesenchance, Gott, mein Vater, neu kennenzulernen und in eine tiefe Beziehung zu ihm hineinzutreten durch Jesus. Und ich merke, wie, ich würde sagen, die letzten, ich bin jetzt 37 Jahre alt, nehme ich die letzten 20 Jahre, der Vater hat Dinge nach und nach aufgebaut in meinem Leben. Er ist ein Thema nach dem anderen, ist er hineingegangen, er hat Dinge runtergerissen, er hat auch Theologien runtergerissen, Verständnisse davon, wie ich Gott sehe, er hat das runtergerissen, aber er hat es auch neu aufgebaut. Manche Dinge hat er auch bestätigt und gesagt, ja, das ist gut, das ist richtig, mach das weiter. Und ich merke gerade, wie sehr er mich dazu einlädt, zu sagen, Alex, sieh mich an, was für ein guter Vater ich bin. Sieh das mal. Und in meinem Herzen war so ein bisschen, ja, Jesus ist so die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Jesus ist voller Gnade und wenn ich lese, wie er mit der Hure umgeht, die gerade frisch ertappt wurde, wie er sie liebt, wie er keine Verdammnis über sie ausschüttet, dann habe ich den Eindruck, ja, Jesus ist so die Liebe Gottes, aber der Vater, den assoziiere ich mehr mit dem Alten Testament, wo der Vater in Strenge ist, wo er Gericht bringt, wo seine Heiligkeit auch, wo er sich Mose auf dem Berg Sinai offenbart, wo er auch sagt, hey, bei der Rotte Korach, Mose, Aaron, trete zur Seite, ich werde das Volk vernichten. wo sein glühender Zorn zutage tritt und wo Mose sagt, nein, tu es nicht. So fast wie Jesus, nein, tu es nicht. Ich bin für sie gestorben. Und ich habe gemerkt, das ist nicht meine Theologie, was ich sage, aber das ist mein Herz. Das ist so, wie ich den Vater im Verborgenen sehe. Ich habe einen gewissen Respekt vor dem Vater, eine gewisse Distanz. Jesus kann nicht mir nahen, aber dem Vater, da weiß ich nicht so genau. Er ist zu groß, er ist zu heilig, er ist zu mächtig. Und der Hebräerbriefautor schreibt, dass es schrecklich ist, in die Hände Gottes zu fallen. Solche Bibelverse habe ich in meinem Herzen so mehr mit dem Vater assoziiert. Ich finde es aber unwahrscheinlich zu sehen, dass das eine Lüge ist, dass das nicht wahr ist, dass nicht Jesus die Liebe Gottes ist und der Vater ist dieser zornige Gott, sondern Jesus ist der, der den Vater in seiner Fülle offenbart, der uns eigentlich zeigt, das ist das Herz des Vaters, das ist der Vater. Und er verweist nie auf sich als der Messias, er ist nie darauf aus, irgendwie seine Botschaft zu bringen, sondern er ist immer nur darauf aus, den Vater groß zu machen. Und das ist das, wo Jesus mich dazu einlädt irgendwie gerade. Und ich bin dankbar, wenn ich Menschen sehe, die diese Offenbarung des Vaters tragen. Ihr kennt das sicherlich auch, unterschiedliche Arten von Predigten. Manche bringen die richtigen Worte, aber da ist kein Geist und Leben, da ist keine Substanz dahinter. Andere bringen ganz einfache Worte, keine große Theologie. Und eigentlich würde ich immer am liebsten die beste Theologie bringen, so von meinem Herzen her, wie ich gestrickt bin. Und dann kommt der Teufel und sagt, ja, das ist richtig schlechte Theologie, die du gerade bringst, so nach dem Motto. Und ich merke diese Unterschiede von dem, was Menschen tragen. Und das wiederum ist so wertvoll für mich zu sehen, wow, das hat Gott in dem etabliert. Wenn ich den sehe, dann sehe ich die Liebe Gottes, dann sehe ich eine besondere Barmherzigkeit Gottes. Aber wenn ich auf den gucke, wenn der redet, dann sehe ich so, der hat den Vater verstanden, der hat etwas vom Vater verstanden, was ich noch nicht verstanden habe, ich kann es noch nicht greifen, aber ich erahne es schon, ich kann es schon wahrnehmen. Und ich liebe es, von solchen Menschen zu lernen, wo ich merke, wow, die sind weiter als ich im Glauben. Zu denen kann ich hinaufschauen, von denen kann ich lernen. Ja. So, ich muss immer wieder hier, ich habe eine Einstellung nicht richtig gemacht, immer wieder mein Passwort eingeben, alle Kinder lernen lesen. Ja, und ich möchte mit einem Bibelvers starten. Das ist eins meiner Lieblingsverse aus Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist so irgendwie ein Vers, wenn ich den lese, der berührt mich immer wieder, der trifft etwas ganz tief in mir. Das ist das ewige Leben. Dich, der du allein Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus zu erkennen. Das meint nicht dieses Ticket in den Himmel, wenn ich sterbe, dann habe ich das ewige Leben. Das bedeutet es auch. Aber dieses Wort im Griechischen, das redet davon, von einer göttlichen Qualität von Leben, von einer göttlichen Fülle von Leben. Göttliche Fülle von Leben bedeutet, den Vater zu kennen. Und wir können den Vater nur durch den Sohn kennen. Falls ihr euch wundert, ich benutze heute die neue Genfer Übersetzung. Ich finde sie in vielerlei Hinsicht ein bisschen verständlicher. Deswegen habe ich mich dann doch für die Genfer und nicht für die Schlachter oder sowas entschieden. Deswegen wundert es euch nicht, wenn es vielleicht unterschiedlich ist, das, was ich sage und was ihr lest. Ich sehe in vielerlei unterschiedlicher Leben, in meinem Leben, Menschen, die ich beobachte, dass sie unterschiedlich im Leben stehen, dass sie unterschiedliche Dinge ausstrahlen, dass sie manchmal unsicher sind in ihrem Wesen, manchmal darum kämpfen, überhaupt im Leben anzukommen. Leider auch Kinder Gottes, die darum kämpfen, einfach im Leben zu stehen und in einem positiven Sinne über dem Leben zu herrschen, das Leben zu überwinden. Wir sind dazu berufen, Überwinder zu sein in Jesus. Und ich merke, die in ihrem Leben einen Vater haben, der da war, der stark war, der sie geschützt hat, der sie freigesetzt hat, die haben diese Festigkeit. Etwas davon habe ich auch in mir, aber ich habe auch einen Teil, der ist nicht fest, den kann man leicht erschüttern. Das sind die Zeiten, wo mein Vater nicht da war und die Brüche, die ich mit meinem Vater hatte. Das ewige Leben, aber diese Fülle des Lebens, auch diese ganze Genderfrage, wer bin ich? Bin ich Mann oder Frau? Das alles sagt der Vater zu uns, wer wir sind. Der Vater bestätigt unsere sexuelle Identität. Der Vater bestätigt unsere Gaben und Fähigkeiten. Der Vater zeigt uns auf, was in uns liegt, was wir selber gar nicht sehen, weil er viel weiter sehen kann, weil er das ganze Bild hat. Und das ist das ewige Leben, das ist die Fülle göttlichen Lebens, zu erkennen, wer unser Vater ist, wer Gott ist. Und dieses Erkennen meint nicht ein reines, nicht nur Wissen, wir müssen Dinge auch wissen, aber es bedeutet diese persönliche Begegnung mit dem Vater und zu wissen, hey, du bist mein Vater, ja, das ist mein Vater und das ist mein Vater nicht. Das ist mein Herz. Viele verschiedene Christen sagen unterschiedliche Dinge, aber mein Herz ist zu wissen, ja, das ist der Vater und das ist der Vater nicht. Und ich möchte mich einfach, ich möchte gar nicht mehr viel in Energie investieren, mit Leuten zu debattieren, wer der Vater nicht ist. Ich möchte mich zu denen halten, die sagen, ja, das ist der Vater, die den Vater erkannt haben. Und das tun wir durch Jesus Christus. Eine Wahrheit, die mir jetzt ganz neu aufgegangen ist, ist, dass Jesus Christus spricht von sich, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber das bedeutet auch, ich weiß nicht, ich habe in meinem Herzen Jesus zum Ziel gemacht. Aber eigentlich sagt Jesus, ich bin der Weg und der Vater ist das Ziel. Also es wäre falsch, bei Jesus stehen zu bleiben. Das Ziel ist, zum Vater durchzugehen. Und das ist etwas, was mich gerade so bewegt, weil es mich in eine ganz neue Dimension meiner Beziehung zu Gott führt. Zu sehen, hey, die Fülle des Lebens, all das Gute, das hat Christus offenbart, aber es fließt vom Vater. Es kommt vom Vater. Ja, heute im Gebet hat auch jemand dieses Bild von einem großen Fels. Ein großer Fels und da ist ein schmaler Weg drauf. Und ich dachte da einfach an genau diese Worte. Der Vater ist dieser große Fels. Und selbst Jesus sagt, der Vater ist größer als ich. Sogar, das ist das Geheimnis, in der Gottheit, der Dreieinigkeit, gibt es eine Unterordnung. Der Sohn unterordnet sich immer dem Vater. Da ist kein Wettkampf um Ehre. Und der Vater verherrlicht den Sohn, aber der Sohn verherrlicht den Vater. Und da gibt es aber diese Hierarchie und wo auch Paulus schreibt, am Ende, alles Königtum wird Jesu sein, wird dem Sohn gehören, aber am Ende wird der Sohn alle Herrschaft dem Vater übergeben. Und dann wird der Vater alles in allem sein. Und das ist also das Ziel. Es wäre falsch, bei Jesus stehen zu bleiben und zu sagen, nee, Jesus ist nicht der Weg, Jesus ist das Ziel. Nein, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, aber er ist der Weg zum Vater. Und das müssen wir sehen. Und ich glaube, wenn ihr, wie ich, diese große Sehnsucht habt, Gott besser zu kennen, dann ist es für uns dran zu fragen, wo ist diese Wolke, wo ist ein Schleier über meinem Herzen, wo ich Jesus begegnen kann, vielleicht auch dem Heiligen Geist, der so sanft ist, der tröstet, der Beistand ist. Aber wo bin ich da stehen geblieben und bin nicht zu Gott, dem Vater, durchgedrungen? Und ich merke, wie ein neuer Fluss von Kraft, von Freude, von Stärke zu mir kommt, weil ich anfange, die Güte Gottes besser zu sehen, den Vater besser zu sehen. Und dazu möchte ich euch auch einladen. Im Psalm 103, Vers 7 steht, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Die Taten Gottes zu sehen, ist etwas Wundervolles, weil wir richtig viel davon ableiten können. Wir können vieles ableiten davon, wer Gott ist. Aber noch besser ist es, was Mose erlebt hat. Denn er wusste, wieso der Vater getan hat, was er getan hat. Er kannte das Herz des Vaters. Er konnte tiefer blicken. Manchmal stehen wir wirklich wie vor einem Rätsel vor den Taten Gottes und sagen, Gott, was machst du da? Ich verstehe das nicht. Weil wir nicht wissen, wir kennen sein Herz manchmal nicht. Und ich war eine ganze Zeit lang, ich würde sagen, grob gesagt die letzten 10 Jahre, 22, darauf aus, oh, ich will Gott übernatürlich erleben, ich will seine Wundertaten erleben. Ein Riesengebet in meinem Herzen ist seit Jahren, Vater, lass mich dein Angesicht sehen. Jesus, lass mich dein Angesicht sehen, wie viele Diener Gottes davon reden, dass sie ihn sehen dürfen und geistliche Erfahrungen machen, auch mit Engeln und entrückt zu werden im Himmel oder besondere Erlebnisse einfach mit Jesus oder dem Vater. Und in mir passiert gerade so eine Wandlung, das ist immer noch da, aber es bekommt eine andere Priorität. Ich fange jetzt an zu beten, Vater, ich möchte mit den Augen meines Herzens, ich möchte dich erkennen Und das bedeutet nicht, dass ich dich sehen kann visuell. Das bedeutet, dass mein Herz genau weiß, wer du bist. Dass ich genau weiß, wieso du handelst, wie du handelst. Und daraufhin möchte ich mein Leben führen und mein Leben aufbauen. Und ich merke, wow, das ist... Ja, bei mir kam manchmal so ein Minderwert rein auch, weil ich habe den Vater noch nicht gesehen. Ich bin nicht die Seherpersönlichkeit. Ich glaube, das ist auch nicht meine Gabe, wie andere, die in den geistlichen Raum sehen können. Ich mache das ganz selten mal, darf ich das erleben. Und meistens ist das wie, wenn der Raum fast ganz dunkel ist, wo ich nur Schatten sehen darf, so Umrisse. Es gab so ein paar Sternstunden, da durfte ich mal HD sehen, High Definition. Und dann war ich so, wow, das geht ja auch. So was ich nie für möglich gehalten habe. Aber noch viel, ich merke, viel wertvoller als den Vater zu sehen mit einer Vision, die ich bekommen darf, ist es wirklich, dass mein Herz und unser Herz ist fähig, etwas zu sehen von Gott, seinem Wesen, was die Augen nicht sehen. Was nicht mal dieser Blick in die geistliche Welt sieht. Das, was vom Herzen ausgeht und die Verbindung des Herzens zum Vater und zu sehen, ihn zu sehen mit meinen geistlichen, also mit meinen Herzensaugen, das ist tiefer, das ist mehr. Und das sind die Wege Gottes zu kennen. Und dahin ruft mich Gott gerade zu sagen, hey, strecke dich aus nach meinen Wegen. Nicht nur nach meinen Taten, das ist gut, aber strecke dich aus danach, wieso ich handle, wie ich handle. Ja, und ich wollte so ein kleines Fundament legen dafür. Ja, wer kann denn sagen, Gott ist mein Vater? Ich gehe davon aus, dass hier alles Kinder Gottes sind. Und trotzdem wollte ich ein kleines Fundament dafür legen, wann ich sagen kann, Gott, du bist mein Vater. Es gibt ja diese populäre Theologie, die halb richtig ist, dass Gott der Vater aller Menschen ist. Und das ist insofern richtig, dass er uns alle gemacht hat, dass jeder von uns, das ist wieder so schön, ein Gedanke des Vaters ist. Der Vater hat einen Gedanken von Persönlichkeit, von Charakterzügen, von Fähigkeiten, sogar von Familien, die wir hineingeboren werden. Und dann hat er uns gemacht. Ich finde es unwahrscheinlich, selber jetzt Vater zu sein. Das habe ich mir immer früher gewünscht, als ich noch keine Kinder hatte. So ich habe immer gedacht, boah, ich kann mir nicht vorstellen, was es bedeutet, Vater zu sein. Das ist eine der besondersten Erlebnisse meines Lebens, aber auch eine der herausforderndsten Erlebnisse meines Lebens, weil ich finde es super zu sehen, wow, der ist der Jeremia, der tickt wie ich. Der sieht aus wie ich. Es gibt Kinderfotos, da kann man uns kaum unterscheiden. Ich habe mal den Test gemacht. Und meinte, hey, wer ist das? Und das war mal ein Kinderfoto von mir. Und er hat gesagt, ja, das ist Jeremia. Aber das war er gar nicht. Aber auch zu sehen, Geschmäcker, die er trägt. Er liebt Oliven. Kinder lieben normalerweise keine Oliven. Ich liebe Oliven. Oder Kaffee. So, die probieren immer. Und das ist so wundervoll, so sich selber im Positiven zu entdecken. Natürlich kommt dann auch der Spiegel manchmal, wo ich denke, oh, Jeremia, jetzt übertreibst du es aber mit deiner Freiheitsliebe. Und dann denke ich nur, aber ich glaube, ich bin genauso. Ich hasse es, wenn Leute mich einengen oder ich nicht in Freiheit Dinge tun kann. Und dann denke ich, okay, vielleicht übertreibe ich es doch und soll es irgendwie einen Zacken runternehmen von dem, wie ich da so denke, dass das richtig ist. ich merke dadurch, dass ich dieses Vorrecht habe, Vater zu sein, viele Wahrheiten der Schrift erschließen sie mir ganz neu, dass Gott wirklich Vater ist. Ich kann mich manchmal viel besser reinfühlen. Diese Wahrheit, dass wir geschaffen sind nach dem Ebenbild Gottes. Dass wir und dass auch die Gefallen, auch die Menschen, die Jesus nicht kennen, sie tragen alle das Bild Gottes. Das macht sie so besonders. Zwar ist es verzerrt, aber sie tragen dieses Bild. So, aber zurück zu dem, dass alle Menschen Kinder Gottes sind. Alle sind eigentlich berufen, Teil seine Kinder zu sein. Aber die Schrift sagt, nur wer aus Gott geboren ist, ist ein Kind Gottes. Jesus ist so scharf, den Pharisäern zu sagen, ihr seid Kinder des Satans. Wo ich denke auch, wow, das fordert mich heraus. Aber das ist auch das Wort Gottes. Und in Johannes 1 sagt die Schrift, all denen, die ihn aufnahmen, Johannes 1, 12 bis 13, all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Also wenn ein Mensch zu dem Punkt kommt, dass er sieht, ja, Jesus ist wirklich Gottes Sohn, ich brauche ihn. Er ist wirklich der Weg zum Vater, wenn er ihn aufnimmt. Dann bekommt er das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Wir werden in dieses Kindesrecht hineingeführt. Und wir werden wirklich zu Kindern Gottes. Ich will da gar nicht so sehr auf unterschiedliche Unterscheidung von gereiften Kindern Gottes rein erstmal, sondern nur zu diesem Prinzip, die zu Jesus gehören, sind Kinder Gottes. Und ich gehe gleich weiter zur nächsten Schriftstelle, in 1. Korinther 5, 16 bis 18. Da schreibt Paulus: Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, wenn jemand, wortwörtlich steht, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Also, wie Gott will, dass wir uns sehen und wahrnehmen, ist, hier auf der Erde beurteilen wir ganz oft nach menschlichen Maßstäben. Wir gucken erstmal, boah, ist der hübsch, sympathisch? So in meinen Augen gefällt mir seine Nase, seine Ausstrahlung, sein Lächeln. Finde ich den irgendwie, will ich den kennen oder will ich den nicht kennen? So beurteilen wir. Und dann gucken wir noch vielleicht, okay, was trägt der? Kann ich mich mit dem identifizieren? Wie gibt er sich oder nicht? Das sind so diese menschlichen, so die ersten Momente, wenn wir einen Menschen sehen, dass wir ihn ja meistens gleich einordnen und dann sofort wissen, in welche Schublade wir ihn stecken sollen. Aber wir sollen ja gar nicht einander so beurteilen. Jesus gibt uns eine ganz neue Art zu sehen, nämlich der Maßstab, nach dem wir einander beurteilen sollen, ist, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass wir dadurch, dass Gott unser Vater geworden ist in Jesus, jetzt alle Familie sind. Und er möchte, dass wir diese menschlichen Beurteilungsprinzipien ablegen und da hineingehen zu sagen, hey, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie. Und er sagt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen und etwas Neues hat begonnen. Und dann steht da, das alles ist Gottes Werk. Man könnte auch sagen, das alles ist das Werk des Vaters. Zurück zu dem Punkt. Ich habe gesagt, ja, Jesus ist doch für uns gestorben. Der Vater war doch im Himmel. Dem ging es doch gut. Der hat doch zugesehen, wie Jesus gelitten hat. Der war doch aus dem Schneider raus. Klar, wir wissen, das war für den Vater wahrscheinlich auch schwer, seinen Sohn leiden zu sehen. Aber ich finde das spannend, was dann der nächste Vers, Vers 19 sagt. Hier steht nämlich, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Bei der Kreuzigung war der Vater in seinem Sohn. Der Vater versöhnte uns mit uns. Es war sein Herz, uns zu versöhnen. Und Jesus war bereit, das zu tun. Es war auch sein freier Wille, seine freie Entscheidung. Aber es war das Herz des Vaters, dass wir zurückkommen zu ihm, zurück in die Beziehung und ihn kennen. Es war Gott Vater, der uns versöhnte. Und er war da drin. Er war nicht dort im Himmel auf seinem Thron. Er war das wahrscheinlich auch. Aber er war in Christus, als er uns versöhnte. Und das gibt mir eine ganz andere Perspektive von diesem Vater, der bereit ist, sich auch schmutzig zu machen, der bereit ist zu leiden. Es ist ein Gott, der mitleidet, der nicht distanziert ist. Eben nicht dieser Supercomputerrechner, der einfach alles nach seiner übergroßen Weisheit einfach ordnet, sondern er ist ein Herzensgott, der mitleidet und der Verlangen hat, nach verlorenen Kindern Gottes sie zurückzuführen zu sich. Das ist der Vater. In dieser Welt, ich merke das immer wieder, egal was passiert, wenn Dinge in meinem Leben passieren, die ich nicht einordnen kann, kommt sofort diese Stimme, die dann sagt, siehst du, Gott ist kein guter Vater. Das ist manchmal ist das keine Stimme, manchmal ist es ein Gefühl, aber es ist ein Flüstern, das irgendwie versucht reinzukommen. Und das ist dieses Flüstern aus dem Garten Eden. Hat denn Gott gesagt? Ist denn Gott wirklich so? Es ist das Herz des Teufels, ist es wirklich, Gott in Frage zu stellen, seine Vaterschaft in Frage zu stellen. Und das tut er leider manchmal oft mit Erfolg bei den Kindern Gottes, dass er die Güte des Vaters in Frage stellt. Und dass die Kinder Gottes anfangen, die Güte des Vaters nicht mehr zu sehen. Und leider passiert es dann, dass wir dann nicht mehr dieses Leben, diese göttliche Qualität von Leben, diese Fülle des Lebens haben. Wir wandeln nicht mehr als Kinder Gottes in der Fülle des Lebens, weil wir den Vater aus den Augen verlieren und weil wir die Stimme des Bösen hören, dass doch Gott irgendwie nicht ein guter Vater ist. Und ich fange an, mehr und mehr das alles über Bord zu schmeißen, beispielsweise das Thema Finanzen, das Thema Versorgung. Wenn mal die Versorgung nicht da ist, wenn mal das Konto knapp ist, boah, früher ging über mir eine Wolke, kam über mich. Ich habe alle möglichen Menschen, vor allen Dingen meine Frau, dafür verantwortlich gemacht, wieso gerade das Konto nicht stimmt. Und es kam wirklich so, ich war dann sehr ungemütlich, es war ungemütlich, mit mir zusammen zu sein. Es war nicht schön, weil über mich selbst kamen Verdammnisgedanken. So, ich habe mich selbst verurteilt. Du bist nicht verantwortungsbewusst genug. Du bist kein guter Verwalter. Du gehst mit den Dingen, die Gott dir gibt, nicht gut um. Und dann dieses Gift nehme ich dann an und ich verteile es dann meistens leider an meine Frau. Die kriegt es als erstes ab. So war das Gott sei Dank in der Vergangenheit. Gott ist mit uns wirklich da durch einen Weg gegangen und es ist so, okay, das ist wirklich der letzte Cent und das Dispo ist komplett ausgenutzt. Da geht jetzt gar nichts mehr. Und ich fange an zu sagen, Herr, du bist mein Vater und du bist mein Versorger. Ich werde jetzt nicht einen Schuldigen suchen, der dafür verantwortlich ist, dass das jetzt passiert ist, sondern ich werde jetzt sagen, Vater, wo ist deine Versorgung? Wo bist du? Du wirst auftauchen, weil du mein guter Vater bist. Das ist etwas, was Gott, also ich bin so dankbar dafür, in meinem Herzen formt und ich merke, wow, das ist Freiheit. Das ist wirklich Freiheit, so leben zu dürfen, dass ich nicht für alles Verantwortung übernehmen muss. Also ich möchte nicht sagen, dass man faul sein soll und dass man seine Finanzen nicht im Blick hat, das will ich nicht sagen. Ich will nur sagen, dass ich sagen kann, hey, ich habe einen guten Vater, ich bin in seiner Hand und er hat mich nicht vergessen. Wenn ich daran denke, wie ich mich um meine Kinder so kümmere, wie ich möchte, dass es ihnen gut geht, wo ich auch merke, hey, die machen manchmal Mist, ich habe manchmal den Eindruck, die haben ein böses Herz und ich unterstelle manchmal Bösartigkeit, wo es gar nicht Bösartigkeit ist, aber ich kümmere mich trotzdem und ich bin kein guter Vater immer, nicht immer, manchmal schon, aber der Vater im Himmel, er ist immer ein guter Vater und er kümmert sich immer. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt und wo ich merke, oh Vater, ich danke dir, dass ich das anfange zu sehen, weil ich bin tiefenentspannt. Wir haben kein Geld auf dem Konto. Egal, der Vater ist da, der wird sich kümmern. Es ist nur eine Frage Zeit, bis das sich manifestiert und durchbricht, dann ist es da. Aber ich merke, wenn dieses Vertrauen und Glauben in meinem Herzen da ist, dann sehe ich es auch. Aber wenn der Zweifel da ist und der Unglaube, dann sehe ich auch den Unglauben. Und ich sehe die Manifestation meines Unglaubens und ich sehe dann das verzerrte Vaterbild. Und ich sehe dann wirklich, ja, Gott ist kein guter Vater. Das ist das, was der Teufel mir sagt. Und ich sage, ja, okay. Oder vielleicht ist Gott ja gut und heilig. Das Problem ist wahrscheinlich bei mir. Und das ist nicht die Wahrheit, weil der Vater alles ausgeräumt hat, was zwischen uns und ihm steht. Durch mein christliches Leben hindurch bis heute hatte ich lange Zeit, immer wieder mit diesen Verdammnisgefühlen umzugehen, wenn ich halt gesündigt habe, zu kurz gekommen bin. Auch oft genug gar nicht, Gottes Maßstab habe ich vielleicht erfüllt, aber mein habe ich nicht erfüllt. Selbst dann kamen dann Verdammnis- und Verurteilungsgedanken über mich. Und auch in Gemeinden, ich habe Freunde gehabt, die haben mir ein prophetisches Wort weitergegeben, aber da war Verdammnis dran. Und ich musste lernen, hey, diese Verdammnis nicht anzunehmen oder sogar Predigten, gut gemeinte Predigten, da war Verdammnis dran. Und Gott hat mich gelehrt, das bin nicht ich. Römer 8, Vers 1. Müssen wir noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das sind die, die sich nicht mehr von ihrer eigenen Natur bestimmen lassen, sondern von Gottes Geist. Dann Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Das ist so herrlich, dass wenn wir in Christus hineingekommen sind, dass eigentlich Verurteilung und Verdammnis nichts mehr mit unserer Lebensbiografie zu tun haben darf. Es darf nicht mehr über uns kommen. Und wenn es über uns kommt, ist es nie der Vater. Denn Christus hat den Zorn des Vaters, der real ist, völlig auf sich genommen. Er hat ihn völlig getragen. Da gibt es keinen Zorn mehr für uns. Da ist nur noch ein Vater, der uns völlig zugewandt ist, der uns fördern will, der uns wachsen sehen will, der auch uns davor bewahren wird, dass wir falsche Herzenswege gehen, falsche Wege in unserem Leben wählen. Er wird uns auch erziehen und manches wird auch wehtun. Und es wird auch Leid und Bedrängnis geben. Aber es ist nicht das Motiv eines zornigen Vaters, sondern es ist das Motiv, es sind die Wege, dass es ein liebender Vater ist und sagt, ich werde nicht zulassen, dass du diesen Weg gehst, denn sonst gehst du in den Weg der Selbstzerstörung. Denn sonst wirst du deiner Zukunft beraubt, du wirst deines Erbes beraubt. Das werde ich nicht zulassen. Und das lässt alles drehen. Ich als Vater, ich lebe in dieser fast ständigen Spannung. Ich liebe meine Kinder, aber ich muss sie auch erziehen. Manchmal machen sie Sachen. Obwohl ich sie lieb habe, muss ich einen Stopp setzen. Und ich muss auch streng sein. Und viele Kinder Gottes kommen mit dieser Strenge nicht zurecht. Und ich als menschlicher Vater, ich ringe damit, oh, welches Maß an Strenge ist richtig? Manchmal bin ich zu streng. Manchmal bin ich egoistisch streng, weil ich genervt bin. Aber dann ist es nicht Liebe, dann ist es mein Ego, das einfach nur genervt ist. Aber der Vater im Himmel, er ist nie genervt, er ist nie verärgert oder zornig, sondern seine Strenge hat was mit unserem Besten zu tun. Es hat damit zu tun, wer wir sind und was er in uns formen will. Und ganz oft, wenn schwere Lebensumstände waren, war ich so, oh, ich weiß nicht, ob der Vater mich liebt. Wieso passiert mir das alles? Wieso gehen manche Dinge nicht leichter oder so? Und das ist die Spannung. Der Vater ist vollständig für uns. Das bedeutet aber nicht, dass unser Leben nur noch Friede, Freude, Eierkuchen sein wird. Das geht nicht einfach so durch, la la la. Ganz im Gegenteil, die Schrift bezeugt uns, wir werden durch viele Bedrängnisse und Schwierigkeiten in das Reich Gottes hineingehen. Es geht darum, dass unser Glaube wertvoller ist als Gold. Und Gott ist dabei, diesen Glauben zu läutern. Und er ist dabei, diese Schlacke rauszubringen und dieses Gold zu formen, für alle sichtbar zu machen. Das Wort, das wir hatten mit dem Diamanten, das ist wahr. Es wird Druck geben. Unter Druck entstehen die schönsten Diamanten. Es wird einen Schleifen geben. Und es muss es geben. Aber da ist kein zorniger Vater, sondern da ist ein liebender Vater, der dahinter steht, der unser Bestes will. Hebräer 12, 5, Vers 11, damit bin ich bei meiner letzten Stelle für heute. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Kinder Gottes gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Das Wort nötige, das steht nicht im Urtext, aber das finde ich schön, weil ich habe oft mit einer übertriebenen Strenge meine Söhne erzogen. Und ich bin dankbar, wo der Herr mir gesagt hat, Alex oder meine Frau und der Herr durch meine Frau, das war zu viel. Es war schon richtig, aber es war trotzdem zu viel. Das Strafmaß war der Tat nicht angemessen und ich merke, ja, das stimmt. Und dann merke ich, okay, ich erziehe manchmal aus so wie mein Vater mich erzogen hat oder meine Eltern, aus diesen Wunden heraus noch. Das bricht durch. Aber ich bin dankbar, wo ich sagen kann, okay, das stimmt, das war nicht richtig. Ich bin dankbar, wo wir es zu Hause uns zur Praxis gemacht haben. Der erzieht, der auch mal streng sein muss oder vielleicht mal einen Klaps gibt sogar, der nimmt dann aber auch das Kind in den Arm und zeigt dann, hey, ich liebe dich. Die Erziehung, die Botschaft, die am Ende ankommen soll, ist, du kannst nicht machen, was du willst, es gibt Dinge, die sind nicht gut für dich, aber ich liebe dich trotzdem. Und das ist manchmal schwierig, ich habe diese Momente gehabt, wo ich richtig genervt war, aber der Herr hat mir gesagt, so, jetzt, nimm den jetzt in den Arm. Und das war dann so, ich will das nicht, ich bin wirklich, das stört mich gerade. Ich möchte ihn das spüren lassen, dass mich das stört. Aber ich merke, wie dann die Liebe Gottes durchbricht, wenn ich dann trotzdem meinen Sohn in den Arm nehme und ich denke, oh ja, so bist du. Du sprichst zu uns Wahrheit, dann nimmst du uns in den Arm. Es ist deine Liebe, die uns erzieht. Es ist nur eine nötige Strenge, die der Vater aufbringt. Nicht eine übertriebene Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Dieses Thema ist so kompliziert. Wir haben viele Freunde, die versuchen, gar nicht streng zu sein. Aber die Früchte, die wir sehen bei einigen Freunden oder gesehen haben, war keine gute Frucht. Es war keine gute Frucht da, weil die Kinder dann ihre Eltern dirigiert haben und gesagt haben, so, jetzt machen wir das und das nicht. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf dieser Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch Folgendes, unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns dann nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, das, wie es ihren Vorstellungen sprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt. Das ist so eine starke Bibelstelle. Ich persönlich mag sie gar nicht so sehr, um ehrlich zu sein, weil es wieder diese Strenge ist, die ich auch nicht so, ich habe die nicht so gern. Niemand mag Strenge, glaube ich zumindest. Aber das Ziel des Vaters ist Heiligkeit in uns. Wir sind zwar heilig und gerecht durch Jesus, aber das Ziel des Vaters ist, dass es nicht nur etwas ist, was vor dem Gericht des Vaters stehen kann, dass der Vater sagen kann, komm zu mir, du gehörst zu mir. Es ist auch der Vater, seine Sehnsucht ist, dass sein vollkommenes Bild von dem, wer er ist, sich in uns widerspiegelt. Völlig, dass Menschen uns sehen und sagen, ja, das ist der Vater, das ist die Mutter, das ist wie er ist. Das Ziel ist Heiligkeit, Anteil zu bekommen an seiner Heiligkeit. Manche haben gesagt, dieses Leben ist die Übung, um dann mit ihm zu regieren. Wenn wir bereit sind, diese Bedrängnisse, die Schwierigkeiten, den Druck auszustehen, dann werden wir mit ihm herrschen dürfen. Aber wenn wir sagen, nee Gott, ich möchte keine Leiden, lass diese Erziehung von mir fern sein. Ich glaube, dass es immer noch möglich ist, in das Reich Gottes zu kommen. Aber mein Verständnis ist, wir werden nicht die Nähe zum Vater haben, die wir uns eigentlich wünschen, im Reich Gottes dann. Ich möchte mit zwei Geschichten zum Ende kommen. Die stehen nicht in der Bibel, das sind geistliche Erfahrungen, die Menschen hatten. Aber die Menschen, die diese Geschichten erzählt haben, die haben ein gutes Zeugnis. Deswegen, für mich persönlich, ihr müsst die nicht annehmen als Wort Gottes, sage ich mal. Es sei denn, ihr habt ein Zeugnis dafür. Und zwar hat ein Pastor diese Geschichte erzählt von einem Diener Gottes, der eine geistliche Erfahrung hatte, wo der Herr hat ihn zu sich genommen, er war in seiner Gegenwart, also er konnte Jesus sehen und er hat gesagt, ich werde jetzt deinen Namen aus dem Buch des Lebens löschen und ich werde dich vor den Vater bringen und dann werde ich deinen Namen wieder in das Buch des Lebens schreiben. Und der Diener Gottes hat gesagt, Herr Jesus, mit welchem Recht tust du das? Was gibt dir das Recht dazu? Und Jesus hat geantwortet, das Recht, was ich dazu habe, ist, dass ich Gott bin. Und er wurde dann zum Vater gebracht, als jemand, dessen Namen also nicht im Buch des Lebens geschrieben steht und nicht nur vor dem Vater, sondern auch vor das Gericht des Vaters. Er sollte das Gericht des Vaters durchleben, obwohl er Kind Gottes ist, als jemand, der nicht zu ihm gehört. Und er stand da vor dem Vater, vor seinem Thron, und der Vater hielt das Buch des Lebens in der Hand und er ging das mit seinem Daumen durch. Und in der Geschwindigkeit, wie er durch dieses Buch durchging, las er alles, er las alle Namen. Und sein Name wurde darin nicht gefunden, er war nicht da. Und er sagte, Menschensohn, zu welcher Familie gehörst du? Es gibt nur zwei Familien auf der Erde. Es gibt die Familie meines Sohnes und es gibt die Familie des Bösen. Und während der Vater mit ihm sprach, und er vor dem Vater stand, kamen einfach nur Wellen von Liebe über ihn. Einfach nur Wellen von Liebe strahlten von ihm aus und kamen auf ihn. Aber weil sein Name nicht gefunden wurde, sagte der Vater auch, weiche von mir, geh weg von mir. Und ein Wind nahm ihn auf, so als wäre er wirklich nur dieser Spreu, den wir in der Bibel lesen, als würde er nichts wiegen. Er nahm ihn auf und eigentlich wäre jetzt sein Ziel, im Feuersee zu landen. Aber Jesu Hände umschlungen ihn dann wieder. Und er wurde zurückgebracht und Jesus schrieb seinen Namen wieder in das Buch des Lebens. Und Jesus hat ihm den Auftrag zu geben, zeig meinen Kindern, wie mein Vater ist. Der Vater ist nicht voller Zorn. Er ist zornig auf die Sünde, er ist zornig auf das Böse. Der Feuersee wurde nicht geschaffen für uns Menschen, der wurde geschaffen für den Teufel und seine Engel. Der Vater hat für jeden lebenden Menschen einen Weg gebahnt. Theoretisch könnte jeder errettet sein. Jeder könnte errettet sein. Jede Schuld ist eigentlich beglichen. Eigentlich ist jede Schuld beglichen. Ein anderer Diener Gottes hatte dieses Erlebnis, es ist der John Fenn. Er war Pastor einer Megagemeinde, Megachurch, das ist also eine Gemeinde, die ab 1000 Mitglieder und aufwärts, diese großen Gemeinden in Amerika, Meistens sind das mehrere tausend. Und er hatte eine Sehnsucht nach mehr von Gott. Und es gab diesen Zeitpunkt, wo Gott ihm gesagt hat, ich möchte, dass du Hausgemeinden gründest gegen eine Zeit, die kommen wird. Das war vor 20 Jahren. Und das ist auch so ein Seher-Typ, der auch vieles im Geist sieht. Und er hat fast jedes Jahr so ein Erlebnis, wo dann Jesus zu ihm kommt und über Dinge redet, die kommen werden oder ihm Offenbarungen gibt. Und für ihn ist es also ein Stück weit normal, was ich mir eigentlich auch wünsche, so Engel zu sehen und mit denen zu reden. Er sieht seinen eigenen Schutzengel öfters mal oder so. Und er hatte dieses Erlebnis, da war ein Engel da. Und er sagte zum Engel, zeig mir mal bitte, wie du den Vater siehst. Was denkst du über den Vater? Und plötzlich, schwupp, wurden sie weggenommen beide und sie waren plötzlich in wahrscheinlich Ostafrika, ein heißes Land am Indischen Ozean. Und sie waren so einige Meter über der Straße und konnten einen Mann beobachten, der gerade seinen Karren belud mit Gemüse, der gerade sich von seiner Frau verabschiedet. Und er konnte die Sprache nicht verstehen. Aber er belud das alles und machte sich auf den Weg. Und der Engel sagte zu ihm, ich möchte dir die Güte des Vaters zeigen. Und er sagte ihm, die Haupteinnahmequelle dieses Mannes ist dieser Verkauf von Gemüse. Das ist fast alles, was er bekommt. Und sein Wunsch ist es, mit diesem Verkauf von Gemüse sich Ziegen zu erwirtschaften, damit er ein besseres finanzielles Standing hat. Aber dann gibt es auch noch so Wünsche, die die Frau hat. Und sie hat sie ihrem Mann nicht mitgeteilt. Sie würde gerne eine Haarbürste haben, einen Kamm, so ein paar persönliche Utensilien. So, und dann ging dieser Mann zum Marktplatz, stellte sich hin und da gab es verschiedene Stände, wo sie Fisch verkauften, Gemüse, Früchte verkauften. Aber niemand wollte von diesem Mann kaufen. Er war da die ganze Zeit da und dann irgendwann durchschritt er den ganzen Markt mit seinem Karren. Niemand wollte was haben. Dann sagt aber der Engel so, schau jetzt, was dein Vater getan hat. Er befand sich also jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Plötzlich trat eine Frau zu ihm und sie fing an, miteinander zu reden. Er verstand die Sprache nicht. Aber schlussendlich lief es darauf hinaus, dass der Mann all sein Gemüse der Frau gab. Und der Mann ging voller Freude mit einem leeren Karren wieder nach Hause. Und der Engel erklärte ihm, der Vater hat es arrangiert, dass diese Frau nicht nur gerade dieses ganze Gemüse gekauft hat, sondern sie würde den Rest seiner ganzen Ernte kaufen. So, dass er seine Ziegen haben würde. Und der Vater wusste von den Wünschen dieser Frau, dass sie auch gerne eine Haarbürste hätte, ein Spiegel, ein Kamm. Und sie konnten sich also jetzt auch diese Dinge kaufen. Als er dann zurück zum Haus kam, sie begleiteten diesen Mann wieder zurück bis zum Haus, da fingen beide voller Freude an zu jubeln. Und plötzlich fingen sie an, Gott zu preisen, aber nicht Gott, unseren Gott, sondern sie fingen an, einen anderen Gott zu preisen, eine andere Religion. Und der John Fenn, der wunderte sich sehr. Und er war total verdutzt und meinte, wie? Unser Vater segnet diese Religion? Und wiederum war der Engel verdutzt und verwirrt und meinte, das, was du gerade siehst, tut der Vater an einem Tag millionenfach, jeden Tag, auf der ganzen Erde. Und er sagte dann, wow, das habe ich nicht gewusst, dass unser Vater so gut ist, dass die Leute noch nicht mal wissen, dass es der himmlische Vater ist, dass es nicht irgendein Götze ist, sondern dass es dieser Vater ist. Er tut das trotzdem. Das müssen wir unbedingt in einer Fernsehshow, in einem christlichen Magazin oder so, niederschreiben. Und wieder guckt der Engel total verdutzt und sagt, wie kommst du dir auf die Idee, dass das, was der Vater jeden Tag millionenfach tut, in einer Fernsehshow oder einem christlichen Magazin festgehalten werden könnte? Nur die Zeitalter, die kommen werden, werden die Güte des Vaters zeigen, wie er jeden Tag hier auf der Erde gehandelt hat. Das hat mich so bewegt. Manchmal ist meine Sicht, wie Gott, der Vater, handelt, so eine Box. Aber der Vater ist so viel größer, so viel mehr. Und natürlich ist es sein Herz, diese Menschen zu Christus zu ziehen. Aber selbst wenn die Menschen ihn nicht kennen, tut er ihnen Gutes, jeden Tag. Ja. Ich möchte dich einfach mit zwei Fragen quasi in die Woche entlassen. Ich möchte dich fragen, kennst du deinen himmlischen Vater wirklich? Oder hast du vielleicht Angst vor ihm? Hast du Angst vor Strafe? Hast du Angst vor Verdammnis und Verurteilung? Manchmal sind diese Dinge so tief, so subtil in uns und es ist manchmal gar nicht leicht, sie rauszukriegen. Also siehst du diesen liebenden Vater oder siehst du einen harten, strengen und herzlosen Vater. Was ist in deinem Herzen? Nicht, was ist deine Theologie? Was weißt du in deinem Kopf? Sondern was siehst du da drinnen in dir? Und ich möchte euch nur ermutigen, wenn ihr merkt, hey, das ist ein Thema, das hat Gott noch nicht ganz durchgereinigt, dann sucht auch Gebet. Es kann manchmal so helfen, auch dafür Gebet zu empfangen und den Geist da hineinsprechen zu lassen. Das möchte ich euch mitgeben. Und ich würde zum Schluss einfach noch beten. Papa, ich danke dir, dass du wirklich ein guter Vater bist, dass deine Güte, deine Liebe alle unsere Vorstellungen übersteigt und dass wirklich nur die Zeitalter, die kommen werden, uns offenbaren wird, wie du bist und wer du wirklich bist. Und es ist dein Herz, dass diese Güte vor allen Dingen durch unser Leben manifestiert wird. Und ich bete einfach für eine frische Offenbarung deiner Güte und deiner Liebe, Herr. Und ich bin dir so dankbar, weil ich merke, wenn ich dich sehe, was für ein Vater du bist, dann werde ich ein besserer Vater für meine Kinder. Herr, dafür danke ich dir und ich bete, dass du diese Offenbarung vom Vater in jedes einzelne Herz legst, Herr, und uns neu entzündest, uns neu verbindest, dass wir als Überwinder in diesem Leben stehen, die wissen, wer ihr Vater ist, die wissen, mein Vater macht mich stark, wo ich schwach bin, mein Vater stützt mich, wo ich nicht kann, mein Vater ist für mich und er ist bei mir. Danke, Vater, dass du so gut bist. Amen.